Ich glaube, das ist auch was, was uns echt verbindet, dass wir alle sehr hohen Idealismus haben. Vielleicht manche in unterschiedlichen Bereichen so ein bisschen, aber ich schätze uns alle als sehr idealistisch ein.
Aber auch bestimmte Zeiten wären nicht so überstehbar gewesen mit einer ganz ordentlichen Prise komplett unvernünftigen Idealismus.
Hattet ihr manchmal Angst, dass es schief gehen könnte?
Also ich immer, aber
ich habe gerade zu Jenny geguckt, die Apokalypse fest im Blick hat.
Willkommen und schön, dass ihr dabei seid bei dieser neuen Folge von Soziopositiv. Ich bin die Sonja und ich bin super aufgeregt, denn heute wird eine ziemlich besondere Podcast-Folge. Denn am 13. April feiert Kynologisch seinen 8. Geburtstag und zu diesem tollen Anlass habe ich mir alle 4 Gründerinnen von Kynologisch ins digitale Podcast-Studio eingeladen. Ich frage Sie heute nach der Gründungsgeschichte von Kynologisch und wie Sie sich als Team gefunden haben. Und so viel schon mal vorweg, es war eigentlich wie ein einziges großes Blind Date. Außerdem will ich die 4 aber auch als Menschen und Hundemenschen ein bisschen besser kennenlernen und Ihnen auch so die ein oder andere Anekdote entlocken. Und ihr werdet sehen, da gibt es einiges zu erzählen und zu enthüllen. Vom allseits bekannten Imposter-Syndrom über den ein oder anderen Fail mit heillosem Hundechaos, aber auch super tolle Erfolge und wirklich cooles Teamwork. Unterstützt werde ich dabei übrigens von Karens Tochter, die hin und wieder im Hintergrund bei ihr kleine niedliche Gastauftritte hat. Und damit ihr genau wisst, was für eine spannende Runde hier bei mir sitzt und wer was macht, fangen wir mit einer Vorstellungsrunde an. Und wir machen das so: Nora, du fängst bitte an und wir wollen als erstes von dir wissen, was deine Rolle bei Kynologisch ist und was du daran am meisten und am wenigsten magst.
Oh Gott, das ist so aufregend alles wieder.
Ja.
Hallo, hier ist Nora. Was meine Rolle? Ich mache die Geschäftsführung und einen Teil der Lehre bei Kynologisch. Also am meisten gefällt mir ganz definitiv daran, und das weiß ich aus den letzten Tagen wieder ganz besonders genau, dass es so vielfältig ist. Also so viele unterschiedliche Aufgaben und Ziele und Bereiche und so. Ah, und was mag ich am wenigsten? Die Buchhaltung.
Die Buchhaltung. Wir machen es jetzt so, wir übergeben an Jenny als nächstes. Aber Jenny, bevor du loslegst, Nora, was wäre Jenny für eine Hunderasse oder ein Mischling, wenn du sie beschreiben würdest?
Ein Cocker Spaniel.
Was?
Jenny wäre so ein kleiner, super freundlicher Cocker Spaniel, der die ganze Zeit irgendwo rumwuselt mit so einem Wackelpopo und alles wedelt die ganze Zeit und es ist aber irgendwie so ein bisschen super hysterisch und aber es wäre immer super nett und super weich.
Großartig. Jenny, du bist dran mit der Vorstellung. Was ist deine Rolle? Was magst du am meisten und am wenigsten an deinem Dasein als Cocker Spaniel?
Also erstmal, dass ich kein Terrier bin, das finde ich schon gut. Manchmal fühle ich mich eher terrierartig, aber wenn es immer noch so freundlich und wackelig rüberkommt, dann mache ich irgendwas richtig. Ich bin Jenny. Bei Kynologisch bin ich offiziell für die Unternehmenskommunikation zuständig, was auch immer das dann im Einzelnen heißt. Und mir fällt tatsächlich wenig ein, was ich daran nicht mag. Ich glaube, Deadlines mag ich nicht so gerne. Was manchmal ein Problem ist, was ich am meisten mag, ist, dass ich zusammen mit anderen Menschen an Texten basteln kann, wo es um Themen geht, die mir Spaß machen.
Sehr gut. Und Jenny, wenn du Karen als Hunderasse oder Mischling beschreiben würdest, was wäre Karen?
Da, da, da.
Ich weiß nicht, ob ich diese Frage beantworten kann. Irgendwas Durchsetzungsstarkes, Nettes mit Biss.
Ein netter Terrier vielleicht.
Ja, nee, Terrier sind zu krass. Ein Cattle Dog oder sowas?
Ist nicht Karen der perfekte Dackel?
Nee.
Doch.
Nee, Dackel sind zu faul.
Die sind doch gar nicht faul.
Nein, doch, wenn ich mir die Dackel so angucke, die ich kenne, die liegen alle gerne
Dackel
auf dem Schoß.
Dackel aus Arbeitslinie.
Ja, das vielleicht.
Dackel aus Arbeitslinie, wunderbar. Karen, erzähl uns, wer bist du, was ist deine Rolle und was magst du an deiner Rolle am meisten und am wenigsten?
Wer bin ich? Ich bin Karen, ich bin pädagogische Leitung bei Kynologisch und ich liebe an meiner Funktion, ich stehe total auf Lernen und auf Lehre und ich finde unglaublich, mich begeistert total, wie lernfähig Menschen sind in jeder Phase ihres Lebens und wie cool das ist, wenn man Lernen nicht nur als Zwangskontext begreift oder auch als Zwangskontext begreift, aber das so fassbar zu machen und weiterzuentwickeln und anzufassen und aus neuen Perspektiven zu begleiten und dass ich Menschen beim Lernen begleiten darf und dabei selber lernen darf, finde ich ein unglaubliches Geschenk. Und dabei besonders bei Kynologisch mit so vielen unterschiedlichen Leuten zusammenzuarbeiten. Und es gibt keine Besprechung, aus der ich nicht rausgehe und denke, oh cool, neue Perspektive, neuer Gedanke, kannst du nochmal anfassen. Hast du so noch nie gesehen und das ist was, was mich unglaublich begeistert. Jetzt, wenn ich an Jennys Rollenzuschreibung an mich anknüpfe, ich weiß nicht, ob Dackel böse atmen können. Das ist sonst immer die Zuschreibung, die mir hier irgendwie gemacht wird. Böse, ich habe die Rolle inne, die am bösesten atmen kann. Ja. Ich habe keine Ahnung, wo das herkommt.
Weil sie böse atmet, Karen. Das ist nicht mal sinnbildlich gemeint, sondern das ist wortwörtlich.
Vielleicht kommt das hier im Podcast noch irgendwann rüber, wenn irgendwer was nicht so adäquat sagt. Vielleicht passt so ein Dackel. Ich verbeiß mich schon gerne in Dinge und buddel irgendwo tiefe Löcher und bin immer noch nicht zufrieden mit der Performance, die da geliefert wird und guck da noch mal rein und möchte noch mal dran frickeln und kann aber gleichzeitig auch extrem stolz und glücklich darüber sein, was ist, aber immer noch dieses Quäntchen mehr wollen, wenn wir das noch mal machen. Ich mag nicht, wenn wir jetzt in diesem Sinnbild bleiben, dass das Leben und die Welt und Kynologisch so unglaublich viele Mäuselöcher aufwirft, ne? Und man nur eins gleichzeitig buddeln kann. Also ich würde gerne noch viel mehr Zeit und viel mehr Energie in die verschiedensten Projekte stecken. Und das ist manchmal ziemlich frustrierend, dass dieser Stapel an Ideen immer größer wird und immer größer wird. Aber die Zeit einfach nicht.
Und weiter geht's mit Marie. Karin, was wäre Marie für eine Hunderasse oder für ein Mischling?
Marie ist ein extrem intelligenter Windhund.
Oho.
Es gibt bestimmt welche, die nicht nur unglaublich gut aussehen, sondern auch total kluge, smarte Ideen haben. Und dann aber diese Stringenz, an einer Sache dran zu bleiben und die so richtig abzuarbeiten.
Krass, Fremdwahrnehmung und Selbstwahrnehmung, ne?
Naja. Ja. Marie, deine Rolle und was du am meisten magst und was du am wenigsten magst daran?
Also meine Bezeichnung ist wissenschaftliche Leitung. Das per se klingt schon mal ziemlich cool. Und ich mag auch daran, dass das tatsächlich so, dass ich so sehr nah an der Wissenschaft sein darf. Mhm. Vor allen Dingen dann eben bei der Science Series, die ich ja organisiere, dass ich da mit den Wissenschaftlerinnen aus erster Hand sozusagen Kontakt habe. Und das fetzt am allermeisten. Am wenigsten mag ich das Aufschreiben der Arbeitsstunden, weil ich das immer vergesse und das im Nachhinein total schwer ist, das wieder zu erinnern, wann man was gemacht hat dafür.
Verstehe, ja. Und wir schließen jetzt aber den Kreis. Marie, du dachtest jetzt vielleicht, du kommst davon, aber du musst jetzt schon auch noch sagen, was Nora für eine Hunderasse oder für ein Mischling wäre.
Ich habe es schon befürchtet und meine Gedanken, die ich mir so nebenbei gemacht habe, also ich komme tatsächlich an den Lobo Herennius nicht vorbei, logischerweise. Die sind in meinem Kopf sehr verknüpft mit Nora und ich assoziiere damit so ein bisschen, also sehr, sehr viele Ideen. Manchmal so ein bisschen, huch, ich weiß gar nicht, was ich jetzt als erstes machen soll, aber dann irgendwie doch auch sehr fokussiert. Also so eine Mischung aus Arbeitshund, aber dann nicht so hyperaktiv, sondern irgendwie fokussiert und eher im kreativen Bereich so viele Ideen und so.
Mit gerne essen und auf der Couch liegen.
Sehr gut. Wunderbar, das ist großartig. Also, wir haben hier sitzen Nora als Geschäftsführerin von Kynologisch. Wir haben Jenny, die Unternehmenskommunikation macht. Marie als wissenschaftliche Leitung und Karen aus der Pädagogik. Also ein super spannendes Team, was hier sitzt und was dieses Unternehmen Kynologisch gegründet hat. Aber wir wollen euch auch noch ein kleines bisschen besser kennenlernen. Und ihr dürft jetzt gleich irgendwie euch einigen, wer von euch hier diese Titel mitnimmt. Ich würde würde nämlich von euch gerne wissen, wer von euch hat die meisten Hunde? Wer ist das von euch Vieren?
Das ist ganz klar Nora.
Das war einfach, das habe ich mir selber schon fast gedacht. Sehr gut, Nora, du gewinnst den Preis für die Gründerin mit den meisten Hunden.
Ich gewinne den Preis mit 8 Hunden.
Ja, das sind wirklich viele Hunde. Wer von euch bringt am meisten gute Laune mit ins Team?
Situationsabhängig, würde ich sagen, oder?
Es kommt auf die Tagesform an und ob freiwillig oder unfreiwillig.
Um nicht zu sagen, Jennys Technik sorgt immer wieder für Lacher.
Yay. Ja.
Dein Überziehen, Nora?
Sorgt für böses Atmen bei Karen. Ja. Karen kann die besten Sprüche, die zu brutalen Lachflashs führen.
Ja, das kann ich bestätigen.
Und Marie kann am trockensten Dinge sagen.
Oder völlig eskalieren.
Oder völlig eskalieren.
Und beides ist witzig.
Außerdem würden wir gerne noch wissen, wer von euch hat den am besten trainierten Hund?
Hahaha, ich schon mal nicht. So.
Du hattest gute Chancen mit 8 Hunden.
Ich hatte gute Chancen, ich habe es voll verkackt.
Wir hatten heute Morgen eine Besprechung, da war ich gerade spazieren mit meinen Hunden und ich habe ganz stolz gezeigt, dass sie jetzt halbwegs leinenführig sind.
Stimmt. Also bin ich auch raus. Magst du kurz das Alter der Hunde sagen, Karin?
Aber man muss auch sagen, wir haben sogar im Kennenlernen ist Theo mit drin, weil Theo das so gut macht mit der Orientierungs-Hier-Angucken-Übung. So, und das ist ein Dackel. Und da, ne, hier völlig, ich habe es gar nicht hingekriegt.
Also ich würde sagen, der Preis geht an Marie, weil die einfach krass gut erzogene Hunde hat. Aber nur weil, Jenny, du die Hunde irgendwie inzwischen gewechselt hast aus unterschiedlichsten Gründen. Mhm. Weil die beiden Aussies, ne? Die haben mich krass beeindruckt. Ich weiß noch, als du irgendwann mal wir das Ferienhaus ausgeräumt haben, du denen in einem Nebensatz Platz gesagt hast und dann eine Viertelstunde weg warst und die lagen da immer noch.
Ich weiß noch, wie wir waren
an der Straße, wo alle Hunde, Katzen, Hühner, alle waren da. Und ich dachte so, wo ist eigentlich Jenny? Warum bewegen sich ihre Hunde nicht mehr? Und die lagen da ganz brav und habe gesagt, wir machen hier Platz.
Ich glaube, das ist aber auch ein Unterschied, weil Jenny und ich beide in einer Mietwohnung in der Stadt wohnen und da einfach auch nochmal andere Zwänge herrschen, als wenn man einen eigenen Garten und ein Haus am Feldrand hat.
Ja, ich kann gut im Wildkontakt abrufen.
Ja, da wären meine halt weg.
Ich weiß das auch noch, als Jenny, da waren wir irgendwo im Süden und Jenny ist einfach aus dem Haus rausgegangen, hat die Hunde überhaupt nicht angeleint. Und direkt davor, das war so eine beruhigte Verkehrsstraße und ich dachte so, Gott, wenn ich hier meine Hunde, die wären auf und davon und mitten auf der Straße. Und dann wiederum Marie, muss man sagen, würde diesen Preis mit Schnitzel so oder so gewinnen, aber wir haben Schnitzel im Laufe der Zeit krass versaut.
Ja, das ist wahr.
Schnitzel ist Milou.
Das wollte ich gerade fragen. Schnitzel ist Milou, genau, ja, okay.
Ja, Nora hat ihr den Spitznamen verpasst beim, ich glaube, ersten Kennenlernen oder irgendwann sehr früh. Verstehe. Und seitdem ist sie in kynologisch Kreisen das Schnitzel.
Das Schnitzel.
Du solltest also lieber fragen, wer hatte den besterzogensten Hund und wie viel Mühe haben wir uns gegeben, diese Erziehung zu sabotieren. Auch Schnitzel hat gelernt, vom Tisch zu essen.
Und sehr auf den gut. Tisch draufzusteigen. Und wir haben alle Marie dafür bewundert, wie sie versucht hat, die Fassung zu bewahren.
Oh, ich kann es mir bildhaft vorstellen. Also es ist ein schwieriger Preis, aber ich denke, Jenny und Marie, ihr seid da gut mit dabei mit den Geschichten auf jeden Fall. Wer von euch gibt am meisten Geld aus für eure Hunde oder euren Hund?
Pro ich Hund?
Nicht. Ich auch nicht.
Pro Hund, ja. Und auch so ein bisschen für so vielleicht so unnötige Sachen. Ne? Wer hat die meisten bunten Leinen? Und
es geht
wer
nicht
hat
darum, wer die meisten Tierarztkosten hatte.
Nee, das ist ein bisschen ausgeklammert. Das ist nochmal eine andere Geschichte.
Ich glaube, wir sind alle nicht so. Naja, wobei, Nora, du machst halt viel selber für deine Hunde, nee, ne? Na, diese ganz, die Halstücher und so.
Nora macht Halstücher für ihre Hunde?
Ja, aber sicherlich.
Ja.
Wow.
Also ansonsten.
Aber ihr habt doch auch einen Haufen Leinen und so.
Nee. Wir haben eine.
Echt nicht?
Und eine Flexileine für den Leinenzwang.
Eine Flexileine und eine Nicht-Flexileine pro Hund.
Und genau ein Halsband pro Hund.
Bei mir auch. Ein Halsband,
eigentlich Carla schon. Hat zwei. Theo hat keins. Mm. Das gleicht das aus.
Aber dafür habt ihr voll die fancy Geschirr und so ein Kram.
Ah, okay, das kann sein, so Berggeschirrzeug, ja.
Aha.
Sowas.
Mhm.
Okay, ja gut, da, naja, es ist ein Geschirr, aber es ist ein bisschen robuster, damit ich am Berg gegebenenfalls den Hund sichern kann. Das war schon nicht billig, das stimmt.
Und Karen hat Schlafsäcke für ihre Hunde.
Oh ja.
Ah, jetzt kommt's raus hier.
Der Dackel hatte einen Schlafsack, bis er ihn aufgegessen hat.
Aber
so ein notwendiges Zeug, aber nichts.
Also wir halten fest, alle eigentlich ganz moderat mit ihren Sachen und Dingen, die sie für Hunde kaufen. Aber es gibt schon kleine Luxusartikel, die es hier so gibt. Halstücher,
Schlafsäcke. Habt ihr auch kein Spielzeug für eure Hunde? Was seid ihr denn für Hundehalterinnen?
Also meine lieben Pappkartons. Und manchmal bringen sie irgendwas mit, was sie finden. So ein Ball oder so.
Milou spielt nicht mit Spielzeug.
Also da kommen Sachen ans Licht hier. Also.
Ich bin auch gerade so ein bisschen, hier gibt es einen ganzen Küchenschrank, wo oben drauf zerfetzte Stofftiere liegen, die ich noch irgendwann nähen werde und so.
Also ich glaube, Nora gewinnt den Preis.
Ich glaube auch.
Also ja,
damit
ich glaub auch.
Ist jetzt, Nora hat den Preis gewonnen, würde ich auch sagen. Sehr gut. Und der letzte Preis, wer von euch ist am chaotischsten?
Oh, den kriegen wir alle.
Können wir einfach Ja sagen?
Ist das ein Gruppenpreis? Ein Teampreis?
Ich glaube, ja.
Situationsabhängig auch, glaube ich.
Ja, wir könnten verschiedene Kategorien vergeben. So.
Chaos-Kategorien?
Chaos-Kategorien.
Was wären das so?
Naja, ganz offensichtlich die Technik-Kategorie Technik. Danke, der.
Danke, danke.
Was haben wir denn noch für Kategorien? Meine ist ganz offensichtlich der allgemeine Organisationskategorie.
Naja, dazu muss man ja auch sagen, dass die zum allergrößten Teil an dir hängt. Und natürlich, wenn nur einer daran arbeitet, also jetzt mal übertrieben gesagt von uns aus dem Team, dann kann auch nur einer darin irgendwelche Verwechslungen manchmal machen.
Also der Teamplayer-Preis geht an Marie schon mal für diesen Contest.
Und Karen hat, Karen bekommt bitte den in der Kategorie Hunde. Weil Karen definitiv diejenige von uns ist, die am schmerzfreisten ist mit dem Chaos, das ihre Hunde anrichten. Und es hat immer irgendwie mit Dackeln zu tun, wenn wir ehrlich sind. Oder nein, das stimmt nicht. Rala ist auch nicht ohne. Aber es gibt wenige Sprachnachrichten, ohne dass, inzwischen ist es besser geworden, fällt mir gerade auf, aber früher gab es wenig Sprachnachrichten, ohne dass Karen zwischendrin gerufen hat, Theo oder immer oder irgendwo in der Wildfremde, ja, ich finde den Dackel nicht mehr, aber der kommt schon wieder, wo ich so dachte, so
der ist auch krass. Bisher immer wieder gekommen.
Okay, das ist auch sehr ein wichtiger Preis, der Entspannung im Hundechaos-Preis.
Ja.
Sehr gut, sehr gut. Ach, großartig, da haben wir doch jetzt schon einiges über euch gelernt. Wir wollen ja heute so ein bisschen über eure Geschichte sprechen. Und zum Anlass des 8-jährigen Geburtstags von Kynologisch wollen wir natürlich unbedingt die Gründungsgeschichte hören. Und ich habe so an einem Stammtisch mit Marie mal gehört, dass es eigentlich wie ein großes Blind Date war und dass ihr euch irgendwie erst vor Ort dann zum ersten Mal wirklich kennengelernt habt. Aber erzählt mal, wie hat denn das angefangen? Wie seid ihr irgendwie auf die Idee gekommen, eine Ausbildungsstätte für Hundeberufe zu gründen?
Manchmal sind wir ein bisschen größenwahnsinnig.
Ich würde sagen, das ist aus Versehen passiert.
Es ist aus Versehen passiert?
Beides ist wahr, sowohl das, was Marie als auch das, was Karen sagt.
Ja, ja, ja. Das ist so. Es ist wirklich, also es hat echt viel von einem Blind Date. Aber irgendwie auch so eins, irgendwie, dass man gar nicht sich selbst organisiert hat. Weißt du, wo irgendwie irgendeiner in so eine Single-Börse reingeschmissen hat, Profil angelegt.
Es ist eine arrangierte Ehe.
Das ist auch nicht unwahr.
Ja, würde ich nicht sagen. Ich glaube einfach, was uns alle eint, ist so die Lust, auch Dinge weiterzuentwickeln und die Lust auf Qualität und Optimierung und neue Sachen ausprobieren. Und so ein bisschen ist auch kynologisch entstanden. Und in unterschiedlichsten Hundekontexten haben unterschiedlichste Menschen darüber geredet, dass man Dinge auch noch anders und vielleicht noch geiler oder noch besser oder vielleicht wirklich einfach anders. Ich würde jetzt gar nicht sagen, dass es unbedingt noch eine bessere Hundetrainerin-Ausbildungsstätte gebraucht hat, aber vielleicht eine neue, um den Markt noch diverser zu machen. Und so haben irgendwie die unterschiedlichsten Menschen, die mit Hunden zu tun haben, darüber geredet und zum Schluss sind wir übrig geblieben, die dann aus dieser Dynamik heraus eine Ausbildungsstätte gegründet haben.
Und wie macht man sowas? Also man muss ja dann ein Unternehmen gründen und man muss sich organisieren und man muss Inhalte erarbeiten und das bekannt machen. Also ich stelle mir das als einen riesigen Prozess vor. Wie war das für euch? Wie habt ihr das gewuppt, dieses Projekt?
Also ganz ehrlich, ne? Die Sache war ja folgende. Sind wir mal ehrlich. Wir waren schon auch echt ein bisschen naiv. Aha. Und wir haben irgendwie so gedacht.
Karin schüttelt den Kopf.
Also ich war so ein bisschen naiv. Und ich hatte so die Vorstellung, wir machen das so. Und dann ist da so eine kleine Gruppe. Und die macht dann, ne, die kriegt dann verschiedene Vorträge und Seminare. So. Und was dann ja passiert ist, dass irgendwie das Interesse krass groß war. Und wir haben das am Anfang immer irgendwie genannt irgendwie den Tigerreiten, weil es dann eben so war, dass förmlich die erste Veranstaltung, die war ausgebucht und es war voll und es waren plötzlich nicht irgendwie hier so 7, 8 ne, Leute, die irgendwie alle cool sind und auch mal was mit Hunden machen wollen, sondern es waren 20 oder so. Also es waren richtig viele und es war nicht einfach irgendwie, wir gehen mal irgendwo hin und sitzen gemütlich am Küchentisch und machen ein bisschen lustig Hundesachen, sondern es war echt, das war eine Nummer und letztendlich haben wir, das war Lernen im Prozess. Mhm. Also wirklich, wirklich feststellen, krass, da müssen wir auch noch was organisieren, krass, da müssen wir auch noch was machen, wo jede von uns dann aber auch so ihre Erfahrungswerte irgendwie mit reingebracht hat. Ne? Eine Karin, die sagen konnte, ja, dafür brauchen wir aber auch noch Folgendes. Und da müssen wir uns noch überlegen, wie soll denn das dann weitergehen und wie soll denn, was weiß ich, Wissen von einer Veranstaltung zur nächsten mitgenommen werden. Eine Jenny, die gesagt hat, naja, aber wir müssen das auch ordentlich organisieren. Die Leute müssen wissen, wo sie hinkommen sollen und wann geht's eigentlich los und wann hört es eigentlich an. Na, all solche kleinen Sachen. Und es war irgendwie so, also ich war, okay, ich beziehe das auf mich, aber ich war echt krass naiv und habe so gedacht, so ja, das wird schon alles irgendwie laufen. So.
Ich glaube, was uns durch diese erste Zeit krass durchgetragen hat, war diese Begeisterung, die wir hatten für die Idee. Ne? Also ich glaube, wir waren schon ziemlich Feuer und Flamme. Und wenn du sagst, du stellst es vor wie ein Riesenprozess, das war's. Wenn man uns das vorher gesagt hätte, was uns alles erwartet, weiß ich nicht, ob wir da so frohgemut reingegangen wären. Aber ich glaube, deswegen, weil wir so ein bisschen naiv da reingegangen sind, konnte es überhaupt auch erst entstehen.
Ich glaube, es war erstmal ein cooles Projekt und die ganze Arbeit, die da dran hängt und dass dieses langwierige und sich wiederholende und Alltagsgeschäft, das kam erst mit der Zeit, das kam nicht zuerst. Zuerst kam und ist bis heute noch Begeisterung. Und ich finde, eine Sache, die uns auch trägt seit der Anfangszeit, ist dieses gegenseitige Zugestehen von ExpertInnenwissen. Mhm. Also voll da reinzugehen und zu sagen, ja, du kannst was, das kann ich nicht und ich bin auch gar nicht, habe gar nicht das Bedürfnis, das irgendwie zu hinterfragen. Sondern wir trauen uns einfach von Anfang an gegenseitig zu, Expertin im jeweils anderen Bereich zu sein, das in einen Topf zu werfen und zu wissen, dabei kommt was Gutes raus. Vielleicht nicht das, was man nie wieder anfasst und irgendwie nochmal optimiert, nicht die perfekte Struktur oder so, aber all das, was reingewiesen ist, sind halt nur das ist jetzt ein bisschen, jetzt muss ich mich selbst zurücknehmen, weil ich das Gefühl habe, ich gebe an, aber ich habe einfach so, wenn ich sagen würde, was uns ausmacht, ist, jeder, der Zutaten in den Topf wirft, der steht dafür, dass die hochwertig sind.
Dazu erzähle ich jetzt aber eine Anekdote. Darf ich kurz Anekdote erzählen, Karin?
Ja, leg los.
Es ist eine Karin-Anekdote. Weil man muss nämlich auch wissen, dass diese Blind Date-Geschichte war förmlich so, dass bei der ersten Veranstaltung hatten sich Teile von uns, wir hatten uns noch nicht gesehen teilweise. Also ich kannte die Leute, aber es war sozusagen, ich glaube, Marie kannte Karen noch nicht, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, und Jenny auch nicht. Und ich weiß, wir sind bei dieser Veranstaltung gewesen und ich wusste nur, dass ich von mir weiß, wie ich Vorträge halte. Aber ich wusste es von den anderen nicht. Und ich wusste es, ne, jeder von uns hatte einen Abschnitt schon übernommen, also wie die Kennenlernen jetzt auch sind im Grunde genommen, nur halt das erste Mal. Und da war für mich, ich weiß noch, dass ich so gedacht habe, so krass, mal gucken, wie die Leute eigentlich so im Vortragen sind. Und dann war Karen vorne. Und Karen fing an zu reden und hat krass gut und ich war super geflasht und sie hat irgendwie angefangen drüber zu reden über Lehre und mit einmal mitten im Satz hört sie auf, der Blick ist irgendwie fixiert durch ein Fenster nach draußen, sie geht raus, aber so eine Hintertür irgendwie, geht raus, verschwindet mitten im Satz. Wir saßen alle da so, what? Kommt irgendwie 30 Sekunden später wieder, geht wieder nach vorne und beendet exakt diesen Satz an dieser Stelle. Wow. Und ich dachte so, alles safe, braucht mir keine Sorgen machen, wird funktionieren, weil das kann so auch keiner. Da war irgendwie, ich weiß gar nicht, wie das war, ich glaube,
der eine Schäferhund deiner Hündin, war draußen.
Ja, der ist aus Rala dem Auto
hat
draußen.
Die Box kaputt gemacht und ist aus dem Auto ausgebrochen.
Oh wow.
Wollte mich suchen.
So viel zu Hundechaos, wohlgemerkt.
Ja, ja.
Und das war der Moment, wo ich dachte, alles cool, brauche ich mir keine Gedanken machen.
Aber war beim ersten Treffen das auch mit den pädagogischen Karten?
Ja.
Was sind pädagogische
Karten?
Das
war auch erstes Treffen und auch Hundechaos bei Karen, wohlgemerkt.
Also, wir hatten ja dieses erste Kennenlernen durchstrukturiert und so ein Kennenlernen startet ja irgendwie auch mit einer Vorstellungsrunde und warum ist jeder da? Das ist eine sehr pädagogische Aufgabe, sowas zu motivieren, Motivationen abzufragen, die weiterzuleiten, einzubinden in den Gesamtkontext. Das heißt, das war mein Part und ich hatte so einen ganz klassischen Einstieg gewählt, also aus pädagogischer Sicht einen ganz klassischen Einstieg gewählt mit Bildkarten. Dass jede Teilnehmerin, jeder Teilnehmer sich eine Bildkarte aussucht und daran festmacht, warum bin ich eigentlich hier? Also was symbolisiert das für mich? Was möchte ich hier mit der Teilnahme an der Startveranstaltung? Nun hatte ich zu dem Zeitpunkt zwei, sagen wir, ein bisschen herausfordernde Hunde. Unter anderem eine Schäferhündin, die allzeit bereit war, alle anderen umzubringen, vor allem meine anderen Hunde. Und wir hatten Sonntagabend einen Zwischenfall. Da ist eine Leine gerissen, die hat sich auf meinen Rüden gestürzt, hat sich verbissen. Der ist die ganze Nacht notoperiert worden.
Oh, scheiße.
Das heißt, ich war Montag früh nicht da.
Mhm.
Aber eine Freundin von mir aus meiner Region hat sich als Teilnehmerin angemeldet. Also bin ich noch quasi, habe ich Blut überströmt, meine Pädagogik-Sachen dahin gebracht, damit sie das mitnehmen kann. Und ich hatte die nicht mehr sortiert. Und in diesem Koffer der Dinge waren zwei Kartensätze. Ein Kartensatz, wo einfach vorne nur Bilder waren und hinten nichts. Wie so Memory-Karten halt ein bisschen größer. Und ein Kartensatz, wo vorne Bilder waren, aber hinten so, naja, sagen wir, ein bisschen esoterisch angehauchte Sprüche darauf standen. Und die hatten in ihrer Verzweiflung, dass sie jetzt diesen Part moderieren mussten, weil ich erst warten musste, dass der Hund richtig aus der Narkose und dies und das, und der war auch nicht so einfach, den konnte ich nicht so direkt einfach wem anders geben, wenn der noch nicht richtig klar war, sonst hätte der einfach Gemetzel an menschlicher Stelle weitergemacht. Und die packten diesen ersten Kartensatz aus, drehten den um und jetzt muss wer anders weitermachen.
Es stand drauf, ich bin ein Teppich. Ja, also Nora und ich als Naturwissenschaftlerinnen packten den Boden aus und die erste Karte, die uns aus diesem Stapel in die Hand fiel, stand drauf, ich bin ein Teppich, ich wurde gewebt.
Ja, genau. Und wir beide, ich weiß doch, Marie und ich, wir sind vorne vor diesem Haus lang gelaufen, völlig panisch geworden, weil wir gedacht haben, ach, du Scheiße, wir wussten nicht mal, was es mit so einem Spruch irgendwie auf sich hat und wie man den hätte vernünftig irgendwie ich hätte das Gesicht nicht wahren können, wenn ich das hätte vertreten müssen vor den Teilnehmenden. Also haben wir völlig panisch Karen angerufen und haben versucht, ne, so, wir kennen uns ja alle noch nicht so richtig, so ganz liebevoll nachzufragen, wie wir das unterbringen sollen.
Und ich habe nur geantwortet, ach, der Satz war da auch noch drin, das ist der falsche. Da sind noch andere Karten, die sollt ihr benutzen.
Das war halt, ja.
Aber
das
habt ihr euch rausgerettet? Antwort. Konntet ihr dann vor die Gruppe stehen und das irgendwie nochmal rumreißen?
Die haben das wunderbar gemacht. Und abends war ich dann auch so bereit, alle Hunde so weit sortiert zu haben und gut untergebracht zu haben, dass ich dann auch angereist bin. Mhm. Auch sauber. Ich war auch duschen zwischendurch. Aber das wird für immer unsere, ich bin dein Teppich, ich wurde gewebt.
Der Spruch wird für immer bleiben. Wir haben das natürlich erzählt. Wir haben das natürlich dann auch erzählt. Und der Spruch wird tatsächlich, glaube ich, für immer bleiben. Aber de facto, das muss man auch sagen, ne? Also von wegen Karen irgendwie hier die ganze Veranstaltungsorganisation, inhaltliche Organisation. Solche Sachen, das war genau das. Karen hat es dann einfach gemacht, hat einen Plan aufgestellt, hat gesagt, so Jenny, da machst du das und da machst du das und da machen wir eine Pause. Ich wäre da, glaube ich, so nicht drauf gekommen.
Aber das hier, den ersten Plan, den Plan haben Jenny und ich gemeinsam gemacht. Ich weiß noch, wie wir telefoniert hatten und ich weiß noch, wie Angst ich hatte. Ich steckte zu dem Zeitpunkt noch in meinem Master. Ich war also noch nicht fertig. Und diese ganzen gestandenen Frauen, teilweise mit Doktortiteln, mit denen sollte ich jetzt irgendwie zusammenarbeiten. Und ich hatte die ganze Zeit Angst, dass irgendwann auffällt, dass ich eigentlich gar nichts kann.
Der Imposter hat zugeschlagen.
Ja. Volle Kanne. Und ich weiß noch, wie Angst ich vor diesem Telefonat mit Jenny hatte, die auch schon so total Expertise im Berufsleben hatte. Und jetzt sollte ich da meine Ideen mit einbringen, wie wir diesen Plan gestalten und was wir machen und was wir nicht machen. Und irgendwie haben wir alle überlebt und es ist gar nicht so schlecht gelaufen.
Wow, also gar nicht schlecht gelaufen.
Überhaupt nicht schlecht gelaufen. Und letztendlich, genau dadurch haben sich immer, ich hätte nie angezweifelt an dem, was Karen irgendwie, ich bin überhaupt nicht auf die Idee gekommen. Wären wir nicht in der Kombination irgendwie zusammengekommen, in der wir zusammengekommen sind, hätte das auch krass schief gehen können. Mhm. Weil genau das hat es gebraucht.
Ja. Wie lange hat das so gedauert dann? Also ne, von der Idee bis zum ersten Jahrgang, der vor euch saß und Vorstellungskarten bekommen hat. Wie muss man sich diese Zeitspanne vorstellen? Wie lange war das?
Das weiß ich gar nicht mehr. Ein Jahr ungefähr?
Ja, ein Jahr ungefähr. Genau, also ich glaube, die ersten Gespräche so sind ein Jahr vorher passiert.
Ja. Ja, abgefahren. Und gab es in dem Jahr Entscheidungen, die euch besonders schwer gefallen sind, wo ihr irgendwie super viel debattiert habt oder vielleicht auch euch uneinig wart oder so? Oder war der Weg relativ klar für euch?
Das ist währenddessen passiert. Mhm. Also das war nicht vorher. Das war förmlich aus meiner Naivität, dass ja alles supi läuft. Das hat sich erst danach ergeben.
Ja.
So, und ich glaube, wir hatten auch nicht irgendwie so krasse Richtungsstreits oder so. Es gab manchmal inhaltliche Debatten, aber die gehören auch dazu. Die würde ich jetzt nicht als Konflikt titulieren oder so. Insofern wüsste ich gar nicht, wie die Frage beantwortet werden kann.
Oh, wir haben aber schon Diskussionen bis ins kleinste Detail geführt, ne? Stundenlang. Manchmal über Wochen, immer wieder und immer wieder. Ich glaube, das ist auch was, woran wir unglaublich gewachsen sind. Einmal mussten wir ja diese verschiedenen Sprachen auch lernen. Ich meine, wenn Naturwissenschaften auf Gesellschaftswissenschaften treffen, die haben schon einfach eine unterschiedliche Ausdrucksweise. Wir haben am Anfang auch oft festgestellt, dass wir einfach eine Stunde von unterschiedlichen Dingen gesprochen haben, voller Herzblut und voller Engagement Argumente ausgetauscht haben, um dann zu merken, wir reden gar nicht über das Gleiche. Da sind wir einfach dran gewachsen. Und ich glaube, also aus meiner Warte ist auf jeden Fall auch diese, also immer zugestehen und nicht zu hinterfragen, dass die anderen dass die anderen das können, was sie können. Also dass sie einfach Expertinnen sind und dass das für mich völlig d'accord ist. Und dann bringen wir, glaube ich, alle einfach auch eine Veränderungskompetenz mit. Uns einzustellen, uns einzulassen, ins Gespräch zu gehen, manchmal auch Gespräche abzubrechen, nochmal drüber nachzudenken, später darauf zurückzukommen, irgendwie herauszufinden, was das Wording ist, damit man den anderen wieder abholen kann und so. Das sind einfach auch Sachen, die haben wir gelernt, miteinander auch.
Aber es gab diesen Punkt, wo wir uns als Gesellschaft ja praktisch organisiert haben, wo die Frage war, wer werden eigentlich die Gesellschafterinnen? Und Marie war an so einem Punkt, wo es darum ging, wird sie mit Gesellschafterin oder Gesellschafterin im Herzen. Und das ist ja der Titel, den sie jetzt praktisch immer mitträgt, weil sie ein Anstellungsverhältnis brauchte. Weil das einfach wie aus so unterschiedlichen auch Lebensorganisationen kam, dass ne, dann einige hatten Hauptberuf, andere nicht. Und dann war eben so die Frage, wie soll das weitergehen? Und da haben wir schon, weil das war auch so der Moment, so krass, wir stellen jetzt jemanden ein. Ne? Und das bringt ja auch was mit sich und da machst du ja auch was. Und da hatten wir das wahnsinnig große Glück, dann mit Sandra, die bei uns die Buchhaltung macht, jemanden einfach an der Seite zu haben, die schon irre viel Erfahrung mit solchen Sachen hatte. Aber immer da, wo wir in Bereiche gekommen sind, wo keiner von uns wirklich Fachgebiet hat. Also Betriebswirtschaftslehre, diese Bereiche, ne, Personalwesen, das waren so die Sachen, das waren nicht schwierige Entscheidungen im Sinne von konflikthafte Entscheidungen, sondern einfach Sachen, wo wir lange und viel drüber geredet haben, einfach weil wir gemerkt haben, so krass, 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 das Ding hier wird wirklich, wirklich eine Unternehmung. Und das bringt Verantwortung mit sich.
Ich glaube, das ist ja auch der Punkt, wo wir heute immer noch drüber diskutieren, haben wir Ressourcen dafür?
Ja.
Also wir haben alle, da würde ich jetzt einfach für alle sprechen, diese Neigung, am liebsten mehr zu machen, als man im Alltag dann im Verlauf auch leisten kann. Also sich so in Projekte zu stürzen. Wahrscheinlich ist aus meiner Außenwahrnehmung Marie noch die vernünftigste von uns.
Aber auch gelernt mit der Zeit, weil ich zwischendrin einfach völlig überfordert war.
Aber das ist einfach was, wo wir oft auch dann uns die Köpfe reiben zwischen, ich möchte das unbedingt machen, ich finde das so wichtig. Und dann vielleicht wer anders gerade auf dem Vernunftspferd sitzt und sagt, ja, aber es geht nicht. Also das
super ätzend.
Ja. Da hängt noch, und das ist, manchmal ist es so richtig frustrierend, wenn dann einer so richtig reinkommt und sagt, boah, geil, und guck mal, ich hab schon, und ich habe die ganze Nacht an einem Konzept gesessen, und ich stelle euch das jetzt vor, und dann in so lange Gesichter guckt, die sagen, nee, nicht noch was, wir müssen erst das fertig machen, geht jetzt nicht. Und das ist uns schon öfter in unserer Laufbahn, und das ist manchmal so richtig frustrierend. Gerade wenn man die Person ist, die gerade mit vollem Engagement gegen den nächsten Baum rennen möchte, und die anderen sagen, Leute, nimm mal Tempo raus, wir müssen erst das und das machen. Und das ist schon was, wo es manchmal auch ein bisschen konfliktig ist.
Ja.
Wie habt ihr da priorisiert? Wie habt ihr eure Entscheidungen getroffen?
Oh, immer wieder neue.
Immer wieder neu, und letztendlich, ich glaube, es ist fast so ein bisschen, hat sich aus der Sache ergeben, wenn gerade sozusagen im Betrieb an sich schon viele Probleme waren mit irgendwelchen Geschichten, also dann war es vielleicht nicht gerade smart, irgendwie mit noch einer Idee um die Ecke zu kommen, so. Sondern, und ich glaube, das machen wir aber heute alle auch von selbst ein bisschen so, dass wir sagen, irgendwie so jetzt läuft es doch hier glatt. Wir haben, und dann ist es eben so, es gibt so viele Projekte, an denen bleiben wir auch hängen, ne? Auch wenn die, wenn wir vielleicht mal gesagt haben, das geht jetzt nicht, dann bedeutet das nicht, dass die abgeschrieben sind und nie wieder auf den Tisch kommen, sondern manchmal ist es dann wirklich so, dass wir sagen, so, der Teil läuft doch jetzt. Wie sieht es denn mit folgendem Projekt aus? Und das ist das Coole.
Und manchmal, ich glaube, wir haben auch gelernt, uns gegenseitig zuzustehen, dass man manche Projekte fürs Herz braucht, auch wenn sie ressourcentechnisch eigentlich nicht realistisch sind. Und dann vielleicht auch erstmal starten und nicht weitergeführt werden sofort, sondern eher doch langfristiger laufen, als sie im ersten Moment geplant sind, weil wir eben auch Menschen sind, die fürs Herz arbeiten, und ohne geht's nicht. Nur für die Struktur arbeiten kann, glaube ich, keiner von uns.
Ich glaube, das ist auch was uns echt verbindet, dass wir alle sehr hohen Idealismus haben. Also vielleicht manche in unterschiedlichen Bereichen so ein bisschen, aber ich schätze uns alle als sehr idealistisch ein.
Ja, das stimmt. Ich glaube auch, bestimmte Zeiten wären nicht so überstehbar gewesen mit einer ganz ordentlichen Prise komplett unvernünftigen Idealismus.
Ja. Hattet ihr manchmal Angst, dass es schiefgehen könnte, dass niemand kommt oder dass, keine Ahnung, ne, dass es einfach nicht klappen könnte, was ihr euch überlegt hattet?
Also ich immer, aber
ich habe gerade zu Jenny geguckt, die Apokalypse-fest im Blick hat. Jenny, sag doch dazu bitte was.
Zu der Apokalypse?
Zu der Frage von Sonja.
ja, aber an, also ja, jein, schon. Aber andererseits war es halt von Anfang an so, dass die Resonanz so positiv war. Mhm. Also es gab, ich kann da jetzt nur für mich sprechen, ne? Es gab immer wieder punktuell Momente, wo ich dachte, was machst denn du hier eigentlich? Das ist doch völlig verrückt. Mhm. Das kann doch überhaupt nicht funktionieren. Und dann ist plötzlich das Kennenlernen voll und das nächste Kennenlernen voll. Und dann haben wir ein Projekt, wo wir uns nicht sicher sind, wir finden es irgendwie cool, das ist ein Herzensthema, wir machen daraus was. Aber interessiert es eigentlich irgendjemand anderen? Und plötzlich wird auch dieses Projekt total gut angenommen. Also es ist immer so ein bisschen so wellenförmig, glaube ich.
Ja, es ist wellenförmig. Also ich habe, glaube ich, noch gar nicht so lange her, da habe ich Jenny damit aufgezogen, da hatten wir was gepostet in sozialen Medien und das ist also wirklich ein bisschen eskaliert.
Das war so ätzend.
Das war wirklich ätzend, aber der Witz war, dass normalerweise, wann immer wir was posten, Jenny diejenige ist, die sagt, okay Leute, wir müssen mit brennenden Kreuzen im Vorgarten rechnen, wir müssen uns darauf vorbereiten, dass wir sollten bedenken, kann das dem Unternehmen schaden? Das ist förmlich das, was Jenny tut, das ist ihre Funktion, wir lieben sie für diese Funktion. Bei diesem Posting ist das einfach gepostet worden und es ist eskaliert und ich habe mit Genuss Jenny unter die Nase gerieben, warum hast du das denn eigentlich nicht kommen sehen?
Yes. Es war schön. Es
ist bestimmt nur eskaliert, weil Jenny vergessen hat, die Apokalypsenflagge hochzuhalten. Genau.
Aber es war, also andererseits war das auch ein super, was man heute so Teachable Moment nennt. Ich werde es auch als Fallbeispiel mit aufnehmen in die Webinare, weil ich immer sage, der Shitstorm kommt. Es könnt ihr überhaupt nicht verhindern, die Frage ist nur wann. Und wahrscheinlich erwischt ihr euch überraschend. Ja. Und obwohl ich eigentlich immer dazu neige, mit dem Schlimmsten zu rechnen und das Beste zu hoffen, habe ich in dem Fall einfach vergessen, mit dem Schlimmsten zu rechnen, weil ich dachte, was soll schon passieren?
Einmal optimistisch gewesen. Ach Mensch.
Genau.
Welches Posting war denn das?
Na, deins, Marie.
Ja, aber da haben die Leute ja, also erstens war es ja nur Facebook und bei Facebook weiß man ja, dass Leute komische Kommentare machen.
Aber was war das denn? Aber das war, genau, und das ist super spannend, weil das war dieses Posting, wo Marie sagt, jeder darf eine Meinung haben, das ist auch völlig okay, man muss halt nur Meinungen von Fakten unterscheiden können. Und an sich, also einerseits ist es total unkritisch, auf der anderen Seite ist es aber auch so weit gefasst, dass es in der politischen und gesellschaftlichen Situationen wie der jetzigen halt unglaublich bedeutungsschwanger sein kann. Und so wurde es auch gelesen, als ob wir damit eine politische Aussage treffen wollen. Das haben wir dann eine Woche später und sehr deutlich gemacht, aber eben nicht in diesem Post. Und da haben sich aber ganz viele Leute ganz komisch angesprochen gefühlt und sind ein bisschen hochgegangen.
Das war wirklich, das
super
war,
spannend.
Das war, und ich meine, Sonja, du bist schuld, ne? Letztendlich muss man halt auch sagen, es ist die Podcast-Folge mit Marie. Zu sein. Und es war, wir sind wirklich nicht drauf gekommen. Und Jenny und ich sagen förmlich seit der ersten Stunde immer manchmal, wenn wir Sachen posten, so, okay, wir posten das jetzt. Im Notfall kochen wir uns eine Kanne Kaffee und dann haben wir eine schöne Nacht und ein paar schöne Tage vorm Rechner. So, ne? Also das ist immer so ein bisschen so die innerliche, liebevolle Vorbereitung auf, dass wir irgendwie doch, naja. Bei dem Ding haben wir echt nicht damit gerechnet. Wir haben dann trotzdem das Wochenende uns um die Ohren geschlagen mit der Kanne Kaffee. Es war jetzt aber auch so das erste Mal, wo das wirklich notwendig war und wir echt nicht damit gerechnet haben, weil wir dachten, das, was Marisa sagt, ja, das ist im Podcast, das ist doch gut zu hören, worum es da geht.
Ja.
Ja.
Und ich habe wieder gelernt, warum ich nicht bei Facebook bin mehr.
Ja. Ach, großartig. Das ist wirklich eine krasse Geschichte, die ihr da habt und wie das alles entstanden ist. Aber ich würde sagen, alles richtig gemacht. Also guckt euch kynologisch heute an und das ist doch echt eigentlich eine super coole Sache geworden. Also richtig gut.
Aber ich weiß, man muss auch sagen, und ich weiß, das weiß ich gar nicht, ob das Karen vielleicht anders gegangen ist. Das war krass in der Anfangszeit, zumindest ging das mir so, weil im Grunde genommen die ersten anderthalb Jahre, bis du die Leute in der Prüfung siehst, läufst du ja blind. Du hast so eine Idee davon, wie du denkst, dass es richtig geil wäre und was die Leute lernen sollen und wie es, ne, was die vermittelt bekommen sollen und was da an Inhalten hängen bleiben soll und was für Kompetenzen daraus entstehen. Ich musste ja von Karen habe ich so Worte gelernt wie Handlungskompetenz.
Ja.
So viel zu der unterschiedlichen Sprache. Und es hat im Grunde, also es hat mehr als anderthalb Jahre gedauert, dann auch zu sehen, ne, das funktioniert. Weil dann kannst du ja ganz anders Sachen anfassen. Solange du irgendwas einfach tust, wäre das ein Produkt, was wir einfach abverkaufen würden. Dann würden wir natürlich irgendwie, du würdest irgendwie vielleicht noch auf Kundenfeedback warten, aber im Grunde genommen passiert erst. Also entweder hast du direkt Feedback oder du kriegst gar kein Feedback. Wenn was 18 Monate dauert, mindestens, das heißt, dann musst du auch anderthalb Jahre darauf warten, dass du das erste Mal überhaupt tatsächlich ein Feedback bekommst. Das heißt auch, du fliegst blind in dieser Zeit. Mhm. Und also nach dieser wirklichen, wirklichen Anfangszeit hat sich zumindest für mich auch das Verhältnis zu dem, was wir tun, nochmal komplett geändert, weil ich da überhaupt erst dann richtig verstanden habe, wirklich erst verstanden habe, was wir da machen. Mhm. Klingt das dämlich? Das klingt, glaube ich, wahrscheinlich für Karen, rollt innerlich wahrscheinlich mit den Augen und nee, schüttelt den Kopf. Aber das war wirklich das, was ich einfach, wo ich keine Idee von hatte, weil ich keine wirkliche Ahnung von Ausbildung und Pädagogik hatte.
Ja. Wie war denn das Feedback nach dem ersten Jahrgang, nach der Prüfung?
Das ist eine krass gute Frage. Also woran ich mich erinnere, ich weiß noch, Karen hat da noch Prüfungsvorbereitungen, das Bootcamp war noch vor der Prüfung, war ja alles auch noch ganz anders. Mhm. Karen hat ja seitdem alles optimiert und besser gemacht und da überall dran rumgefrickelt. Und das, also das Herzlichste, was ich mich noch, an das ich mich erinnere, ist, dass sie vor der Prüfung mit den Prüflingen auch darüber geredet hat, dass es okay ist, Prüfungsangst zu haben. Mhm. Und dass, ne, auch sie den Prüflingen auch gesagt hat, wir sind alle von Karen geschult worden, das muss man auch dazu sagen. Mhm. Wir haben vorher eine Schulung gekriegt, wie man als Prüferin sich zu verhalten hat und was man sagt und was nicht.
Und da habe ich gedacht, es wäre schön gewesen, wenn an der Uni zum Beispiel mal die Professorinnen und Professoren, die einen da prüfen, auch so eine Schulung gehabt hätten. Weil ich dachte, wow, es ist krass, welche Dinge man da beachten kann und sollte.
Wir haben eine Schulung zu typischen Prüfungsfehlern gemacht und wie du bewusst und unbewusst vielleicht aus Versehen deinen Prüfling manipulierst. Um wirklich zu sagen, wir wollen eine anspruchsvolle Prüfung schaffen, weil, ne, die soll ja auch eine Aussagekraft haben, aber wir wollen eine faire Prüfung schaffen. Und da einfach auch uns mit in die Schulung zu nehmen, war mir total wichtig.
Ja.
Und es war unglaublich süß, weil dann ein Prüfling, ne, sie hat dann mit ihnen drüber geredet, mit dem Prüfling auch über Prüfungsangst, wie wir damit umgehen. Und dann kam ein Prüfling rein, setzte sich an den Tisch, war offensichtlich extrem aufgeregt und sagte, ich habe Prüfungsangst, ich muss gegebenenfalls kurz kotzen gehen, aber ich komme dann wieder, ich würde die Prüfung gern fertig machen.
Ja,
und das war so.
Das haben wir geübt vorher.
Und wir so, alles klar, okay, cool. Und das war aber letztendlich diese menschliche Ebene, die ist mir bis heute unglaublich wichtig. Mhm. Na, ich möchte, dass Leute wissen, dass sie sowas sagen können und dass das überhaupt meine Sicht auf die Person nicht ändert, weil ich das sowas Menschliches finde, mit so einem Druckmoment einfach umgehen zu müssen in irgendeiner Art und Weise und das völlig wertfrei sagen kann. Kein Ding, geh kotzen, ist cool. Ja, also, was für dich am besten ist.
Ja, spannend.
Aber ich glaube, jetzt rutschen wir so ein bisschen thematisch in die Abschlussprüfung. Das ist ja auch was uns von Anfang an extrem wichtig war, wirklich ein standardisiertes Prüfungsschema zu haben, was wir sind ja alle Menschen, ne? Mhm. Manche Menschen sind uns sympathischer, andere nicht. Mit manchen hatten wir mal in der Ausbildung gute Momente, andere, da hat man vielleicht eher einmal durchatmen müssen, weil man dachte, okay, jetzt die dritte Frage zu dem Thema, dass ich bin heute eh so gereizt, ich habe keine Lust darauf. Also solche Begegnungen hat man ja einfach mit Menschen, ne? Man mag die nicht, man trifft sich irgendwo dazwischen, alles auf einer professionellen Ebene, aber trotzdem. Und diese Erfahrungen, die man hat, trägt man, wenn man jemanden direkt prüft, ja da auch mit rein. Und das kann man ja so nicht eins zu eins, das kann man ja nicht einfach rauslöschen, gerade wenn man sagt, man bewertet frei eine Antwort. Und um das so, diesen Einflussfaktor von persönlichem Kontakt so gering wie möglich zu halten, haben wir einfach von Anfang an darauf gesetzt, zu sagen, keiner bewertet alleine. Also es gibt hier keine 1-zu-1-Bewertung, um da einfach eine Pluralität auch reinzubekommen. Und wir brauchen ein standardisiertes Prüfungsschema.
Leute, ich würde sagen, das sind gute Schlussworte für den ersten Teil dieses Interviews. Ich kann euch sagen, die vier haben noch so viel zu erzählen und es sind auch wirklich wunderbar verrückte Geschichten dabei, sodass wir in 2 Wochen einfach eine weitere Folge mit den vier veröffentlichen werden. Dann hört ihr, warum Hundetraining manchmal wie Gulaschsuppe ist, wie an einem Wochenende die Facebook-Apokalypse über die vier hereingebrochen ist und warum man bei Wissenschaft im Hundetraining besonders genau hinsehen muss. Folgt unserem Podcast auf der Plattform eurer Wahl, um nichts mehr zu verpassen, und wir hören uns in 2 Wochen wieder. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss!